Lieber Erzbischof Franz, lieber Dietmar Winkler, liebe Freunde von ICO, von Proiente, verehrte Damen und Herren, gestern vor einer Woche am 12. September habe ich in der Gemeinde St. Antonius den 40. Kirchweihtag gefeiert. Nach dem Gottesdienst haben wir dann den Spatenstich für Sozialwohnungen vorgenommen. Wohnungslose sollen ein Dach über dem Kopf zumindest für eine Übergangszeit bekommen. Und gerade für alleinerziehende Mütter ist leistbarer Wohnraum rar. Das Leben lebt nicht, so setzt Theodor Adorno sein Motto an den Beginn seiner Minima Moralia. Und dann sagt er, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und was unter falschem Leben meint, das steht im Zusammenhang mit der Kritik am Wohnen unter der Überschrift Asyl für Obdachlose. Gibt es ein richtiges Leben unter bedrückenden Verhältnissen? Kann man gut leben in entfremdenden Systemen und Zwängen, auf der Flucht angesichts von Krieg und Verfolgung? Und was heißt es heute, Lebensfreude zu vermitteln angesichts von Depression und Resignation? Wie können Lebensräume erschlossen werden für Menschen, die unter psychischer Obdachlosigkeit oder Traumatisierung durch Vertreibung und Flucht leiden? Wie kann zum Beispiel Asylanten nicht nur gesagt, sondern auch vermittelt werden, du bist etwas wert, du hast einen Platz, wir schreiben dich nicht ab? In Linz St. Antonius waren übrigens mehrere Gemeinden beim Fest dabei. Die Chaldeer feiern der Gottesdienst. Eine Frau aus dem Irak hat ein Gebet bzw. Lied in der Muttersprache Jesu auf Aramäisch gesungen. Mit dabei waren auch syrisch-orthodoxe Christen, die vor dem Krieg geflohen waren. Die ungarischsprachige Gemeinde trifft sich da. Die Mitglieder bzw. ihre Familien und Nachkommen waren 56 geflohen und fanden in Oberösterreich wie in anderen Bundesländern auch eine Aufnahme. Zudem feiert da die französischsprachige afrikanische Gemeinde. Neokatechumenale Gruppen gibt es da mit vielen Spaniern und Italienern. Und schließlich ist auch die angestammte katholische Gemeinde zusammengesetzt aus Menschen mit Migrationshintergrund, seien es Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg oder Arbeiterfamilien, die im Zuge der Industrialisierung nach Linz gezogen waren. Angesichts der Geschichte der letzten 75 Jahre ist das Spektrum der Menschen und ihrer Erfahrungen groß. Verfolgung und Vertreibung haben sich in die Leiber und in die Seelen eingeschrieben. Migration und eine neue Zukunft, Flucht und Diskriminierung, Gewalt, Krieg, auch Friedenszeiten, ein Ghetto, Assimilation, meistens erst in der dritten Generation, Inkulturation, aber es gibt Konkurrenz, Rivalität, Freundschaft, Entwurzelung, auch Identität. Es stellt sich die Frage nach Menschenrechten, nach der Ökumene und den Weltreligionen. Und wie verhalten sich so die Singularität, durchaus im Sinne von Skotus, und Solidarität zueinander, wie Nationalstaatlichkeit mit diesen vielen Herkünften? Gestern, also an einem Tag, hatten wir in Linz ein multireligiöses Corona-Gedenken. Wir kommen aus einer Zeit der Krise und des Verlustes, hat es am Beginn geheißen. Und die Pandemie hat Krankheit, Tod und Isolation gebracht. Die Krankheit wurde durch einen Beatmungsbeutel symbolisiert. Der Tod durch einen leeren Sessel für einen Verstorbenen. Die Isolation durch ein Absperrband. Und Klagegebete aus dem Judentum und aus dem Islam bringen das religiös zur Sprache. Dann hat es geheißen, wir haben auch Hilfe erfahren und wir sind dankbar dafür. Und ein Video mit besonders betroffenen Berufsgruppen hat den außerordentlichen Einsatz in dieser Zeit gezeigt. Der buddhistische Vertreter bringt das Mitgefühl ein. Aus dem Christentum kam der Dank. Wohin gehen wir, war schließlich die Frage. Buddhisten, Juden, Katholiken, Muslime, evangelische Christen, Altkatholiken und orthodoxe Christen haben angesichts der Generation hoffnungslos nach Hoffnungszeichen, das waren Bäume und Hoffnungsworten, gesucht. Ich habe für meine Kirche gesprochen, der Herr spricht, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, den werde ich unentgeltlich aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Natürlich hat es Fragen gegeben im Vorfeld. Können christliche Konfessionen miteinander beten? Ist ökumenisch nicht ganz so selbstverständlich? Dürfen und können wir als Christen mit Muslimen gemeinsame Sache machen? Jedes Mal, wenn ich mit dem Vorsitzenden der muslimischen Glaubensgemeinschaft in Oberösterreich auf einem Foto zu sehen bin, bekomme ich massive Angriffe. Ist ein interreligiöses Gebet möglich oder betet jeder für sich? Welches Potenzial der Hoffnung, des Trostes und des Zusammenhalts in der Gesellschaft geht denn von den Religionsgemeinschaften aus? Und wie stark gelingt es den Vertretern der Kirchen, in die Nöte und Ängste der Zeitgenossen einzutauchen, diese aufzugreifen und vielleicht auch zu verwandeln oder zu heilen? Gilt, auch angesichts der gegenwärtigen Krisen, die Böckenförtsche These, dass die Gesellschaft um ihres eigenen Überlebens willen auf von ihr unabhängige Instanzen angewiesen ist, die den Sinn für Freiheit, die für den Sinn der Freiheit einstehen und zum Einsatz für Gerechtigkeit aller ermutigen. Böckenförde meint ja, die Gesellschaft lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann. Weil der Staat, die Gesellschaft nicht vollkommen sind, sind sie zu ihrer eigenen Fundierung und Erhaltung auf andere Kräfte angewiesen. Sind das die Religionen? Viele würden heute sagen, eher nicht. Wurde oft gesagt in den letzten 18 Monaten, Kirchen, Religionsgemeinschaften sind nicht systemrelevant. Und der Beitrag der Religionsgemeinschaften, da wurde oft hinterfragt. Ist Religion nicht nötig für die Begründung von moralischem Handeln, aber auch für die Frage nach der Sinnhaftigkeit guten Lebens angesichts der faktischen Geschichte, für die Suche nach Orientierung? Und ihr habt es ja als Titel interessanterweise Desorientierung geschrieben. Sei das Potenzial der religiösen Tradition unaufgehbar. Was sollen Religionsgemeinschaften, was soll auch die katholische Kirche zum Beispiel angesichts von Migration und Flucht einbringen? Diese Fragestellungen stehen zunächst einmal durchaus auch im Kontext von Gewalt, Krieg und Frieden. Und das ist oft mit der Kritik an einer nationalstaatlichen Sicht verbunden. Und dem wird eine eher kosmopolitische Weltsicht entgegengesetzt. Für die Entwicklung dieser kosmopolitischen Weltsicht wird Immanuel Kant eine wesentliche Rolle zugeschrieben. Am bekanntesten ist sein Essay zum ewigen Frieden, da dieser die kosmopolitische Idee in eine Rechtsphilosophie verwandelt. Es geht um einen Friedensvertrag. Letztlich ist die Frage nach dem Frieden eine Frage nach dem Recht. Durchaus hat Kant zum ewigen Frieden die Charta der Vereinten Nationen beeinflusst. Aber können wir den Frieden allein mit dem Recht garantieren, mit dem Völkerrecht? Kommt zum Beispiel die UNO an die Kriege so richtig ran? Im Libanon, im Irak, in Syrien? Kosmopolitismus ist eine bloß gesellschaftliche, eine konventionelle gegenseitige Gastlichkeit zwischen den Nationen und hat politisch günstige Verhältnisse zwischen diesen Nationen zur Voraussetzung. Er gilt nur für den Frieden und ist darum völlig unverpflichtend im Kriegsfall, völlig ungefährlich, weil jederzeit abschaltbar. Man besucht sich, man empfängt, solange die Regierungen es gütigst gestatten, und nimmt das Gewehr oder auch das vergiftete Wort sofort wieder auf, sobald dies die eigene Regierung wünscht. Das ist die massive Kritik von Stefan Zweig in den 20er, 30er Jahren gewesen. Damals hat es ja schon eine ziemlich verächtliche Sicht auf die Weltbürger gegeben. Gerade im Hinblick auf die politischen internationalen Strömungen wie Pazifismus oder Sozialismus. Und die wurden massiv hinterfragt, weil sie die konkreten Probleme und Kriege eben nicht aus der Welt schaffen können. Heute hat sich das nach einer langen Friedenszeit zumindest in der Wahrnehmung der westlichen Welt durchaus verändert. Wir leben in Multikulturen, wir leben in Transkulturalität. Es ist eine offene Gesellschaft entstanden, die nicht mehr allein auf Nationalstaatlichkeit fixiert werden kann. Wir leben in Frieden, aber eben wenn ich zum Beispiel Bosnien anschaue oder Ukraine, das ist dann gar nicht so weit. Ich glaube, von Wien nach Bosnien hat man nicht so weit wie von Wien nach Bregenz. Wenn es wirtschaftlich prekär wird, weil nationale Eigeninteressen zu stark berührt sind, dann kann das auch ganz schnell wieder zu ausländerfeindlichen, auch rassistischen oder auch antisemitischen Stimmungen führen. Eine Kritik am Kosmopolitismus kam jüngst auch von Martha Nussbaum. Sie hat auf philosophischer Ebene zwar das generelle Anliegen kosmopolitischer Denker verteidigt, alle Menschen zu gegenseitigem Respekt zu verpflichten und ihre Würde unter allen Umständen zu schützen. Sie moniert allerdings, dass Gedanken darüber, wie Menschen ihre materiellen Lebensgrundlagen sichern können, in der kosmopolitischen Weltanschauung eine viel zu geringe, oftmals sogar gar keine Rolle spielen. Da heißt es, Menschen, die unterernährt sind, die keinen Zugang zu sauberem Wasser sowie zu Ressourcen auf den Gebieten von Gesundheit, Bildung und anderen, unter Anführungszeichen, materiellen Gütern haben, sind nicht im selben Maß in der Lage, ihre Entscheidungsfähigkeiten zu entwickeln oder ihre grundlegende Menschenwürde zum Ausdruck zu bringen. Letztlich marginalisiere eine solche universale Weltsicht, die ja gut ist, auch die konkreten zwischenmenschlichen Beziehungen auf lokaler Ebene. Und wir brauchen ja zum Beispiel durchaus auch starke Liebesbindungen an die Familie, an Freunde, an Partner. Und es braucht auch die Anerkennung, die Fürsorge in diesen Beziehungen. Es braucht auf der anderen Seite auch die Anerkennung und Fürsorge geprägter Beziehungen zu Menschen außerhalb unserer nationalen Grenzen. Ist die Friedensfrage eine Rechtsfrage? Kein Friede unter den Nationen, ohne Friede unter den Religionen. Das hat ganz grundlegend Hans Küng im Projekt Weltethos postuliert. Kein Friede unter den Nationen, ohne Friede unter den Religionen, kein Friede unter den Religionen, ohne Dialog der Religionen. In der Erklärung zum Weltethos des Parlaments der Weltreligionen, 1993 in Chicago verabschiedet, werden vier unverrückbare Grundvoraussetzungen formuliert. Die Verpflichtung auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit und der Ehrfurcht vor dem Leben. Die Verpflichtung auf eine Kultur der Solidarität und eine gerechte Wirtschaftsordnung. Die Verpflichtung auf eine Kultur der Toleranz und ein Leben in Wahrhaftigkeit. Und schließlich die Verpflichtung auf eine Kultur der Gleichberechtigung und der Partnerschaft von Mann und Frau. Da die Weltreligionen, so Küngs, zu unterschiedlich seien, leisten sie nur dann einen Beitrag zu Frieden und zu gemeinsamen Wohlergehen, wenn sie sich stärker zu diesen bestehenden ethischen Grundsätzen verpflichten würden. Aber kann ein Weltparlament der Religionen ein Garant für den Weltfrieden sein? Kann die UNO das sein? Wir dürfen ja kritisch anmerken, in der Erklärung zum Weltethos gibt es keinen Bezug auf Gott. Und wie begründe ich die gemeinsame Basis der Selbstverpflichtung? Sind zum Beispiel die Menschenrechte eigentlich das Interesse der westlichen Welt? Wir erleben ja gerade in den Auseinandersetzungen mit muslimischen Ländern durchaus auch sozusagen die Bedingtheiten der Erklärung der Menschenrechte. Ihre Universalisierung ist gar nicht so einfach. Und Offenbarung und Aufklärung sind ja nicht so kritisch zu vermitteln, dass wir die Religion auf die Seite legen. Wenn wir Religion auf Ethik reduzieren, was zum Beispiel durchaus Kant gemacht hat, dann schlägt ja Liebe in Kälte um. Dann ist der eigentliche Glaubensakt im Sinne des Vertrauens und des Gebetes, dann ist die Hoffnungskraft, auch das Trostpotenzial der Religionen an den Rand geschoben. Und schließlich ein Dialog zwischen den Religionen kann ja nicht auf der Basis eines kleinsten gemeinsamen moralischen Nenners erfolgen, sondern müsse vom Ureigenen der Religionen ausgehen. Und es darf ja auch nicht die Wahrheitsfrage ausgeklammert werden. Kriterien für den Wahrheitsanspruch sind ein Heilsbezug, ein existenzieller Freiheitsbezug, ein praktischer Weltbezug und auch letztlich ein Gottbezug, ein Hoffnungsbezug. Und Religionen sind daraufhin zu befragen, in welcher Form sie Sinn erschließen, wie sie zu Gerechtigkeit und Frieden stehen, welches Gewaltpotenzial sie freisetzen oder auch, wo sie Gewalt zähmen. Wir können nicht mehr miteinander und wir wollen nicht mehr miteinander. Das war letztlich so die Haltung am Ende des Ersten Weltkrieges. Da haben zum Beispiel auch im Habsburger Reich die unterschiedlichen Nationen gesagt, wir können nicht mehr miteinander, wir wollen nicht mehr miteinander. Das hat dann auch geheißen, dass man homogene, was immer das heißt, Nationen geschaffen hat und die Minderheiten weggeschickt hat. Ich habe so ein Handbuch für Flucht und Migration mal durchstudiert im letzten Jahr, was im Gefolge des Ersten Weltkrieges an Vertreibungen gewesen ist. Türkei, Griechenland, Schwarzmeer, Pontus-Christen, aber all darüber hinaus, Balkan, aber auch Rumänien, überall da. Eigentlich leben wir in der Gegenwart noch von den Folgen. Und die sind noch nicht bereinigt. All das, was zum Beispiel auch so mit Nation verbunden ist, Konfession, Nation, das ist ja immer noch sozusagen der Nährboden für Konflikte. In den Freiburger Universitätsarchiven findet sich der Nachlass des jüdischen Gelehrten Franz Rosenzweig. Sein Hauptwerk, Der Stern der Erlösung, ist in den Jahren 1918 und 19 in Freiburg verfasst und er ging letztlich aus den, unter Anführungszeichen, Stahlgewittern des Ersten Weltkriegs hervor. Rosenzweig wollte einen Neubeginn in der Philosophie, ein neues Denken riskieren Zu erschütternd waren die Erfahrungen Rosenzweigs, die er während der Jahre in den Schützengräben des Krieges machen musste, als dass er sich noch mit rein formal logischen, am konkreten Leben desinteressierten Problemen hätte aufhalten können. Und so beginnt das Buch mit einer harschen Kritik an der Philosophie seiner Zeit. Der Kern dieser Kritik: die Philosophie, das Denken, vergisst, ignoriert die reale Existenz der Menschen. Vom Tode, von der Furcht des Todes, hebt alles Erkennen des Alls an. Die Angst des Irdischen abzuwerfen, dem Hades seinen Besthauch zu nehmen, des vermisst sich die Philosophie. Alles Sterbliche lebt in dieser Angst des Todes. Jede neue Geburt mehrt die Angst um einen neuen Grund, denn sie mehrt das Sterbliche. Aber die Philosophie, sie leugnet diese Ängste der Erde. Sie reist über das Grab, das sich vor dem Fuß vor jedem Schritt auftut. Sie lässt den Leib dem Abgrund verfallen sein, aber die freie Seele flattert darüber hinweg. Dass die Angst des Todes von solcher Scheidung in Leib und Seele nichts weiß, dass sie Ich, Ich, Ich brüllt. Was schert das die Philosophie? Gemeint ist letztlich das idealistische Ich, zum Beispiel von Fichte, wo die realen Nöte, die Abgründigkeiten ignoriert werden. Das gilt einmal für die Einzelperson, das gilt aber auch für die idealen Gestalten der Nation. Das waren ja Inkarnationen des Geistes, so hat man sie im 19. Jahrhundert verstanden, und vollkommen ignoriert, was das für Kosten hatte. Zum Beispiel die Kolonisierung oder auch die Unterdrückung von Minderheiten. Was ist es, wenn Menschen ihre Heimat verlieren? Wir haben beim Gespräch, beim Abendessen schon gemeint, ich bin nicht mehr ganz daheim oder ich fahre nicht mehr heim, wenn meine Eltern gestorben sind. Oder wenn ich in einem Dorf keine Freunde mehr habe. Was ist es, wenn Menschen ihre Sprache nicht sprechen können? Oder ihre Lieblingsgerichte nicht genießen können? Wenn sie ihre Zugehörigkeit verlieren oder auch ihre Sicherheit? Jeder, der in einem anderen Land gelebt hat, wird ja wissen, da bewege ich mich nicht so souverän, so sicher wie in der eigenen Muttersprache. Und was ist es, wenn Menschen ihre religiöse Heimat genommen wird oder schlecht gemacht wird? Was passiert, wenn Menschen ihre Heimat verlieren? Ich möchte das von einer anderen Seite noch mit Simone Weil angehen. Die war zunächst Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts in Gewerkschaften tätig und hat auch an Arbeiterdemonstrationen teilgenommen. Sie hat sich dann distanziert, weil sie gemeint hat, dass die Revolution, die marxistische Revolution, ein Mittel zur Entwurzelung der Menschen ist. Demgegenüber ist für sie zentrales Motiv der Humanität die Liebe zum Leben. Was ist mit der Liebe zum Leben? Kann ich mich am Leben freuen? Die Authentizität menschlichen Daseins im Sinne einer verantwortlichen und vernünftigen, ja liebevollen Gegenseitigkeit. Sie hat damals die konkreten gesellschaftlichen Begebenheiten mit dem Wort Entwurzelung auf den Begriff gebracht. Und ich zitiere: Die Entwurzelung ist bei weitem die gefährlichste Krankheit der menschlichen Gesellschaften, weil sie sich selbst vervielfältigt. Einmal wirklich entwurzelte Wesen haben kaum mehr als zwei Möglichkeiten, wie sie sich betragen sollen. Entweder sie verfallen einer seelischen Trägheit, die ist oft auch die Müdigkeit, ein Thema. Das haben wir zum Beispiel auch in den letzten Monaten oft gemerkt. Eine Folge von Covid, eine unheimliche Müdigkeit, eine seelische Trägigkeit. Und die Müdigkeit sagt, sie senkt das Niveau der Aufmerksamkeit auf ein niedriges. Eine seelische Trägheit, die fast dem Tode gleichkommt. Oder sie stürzen sich in eine hemmungslose Aktivität, die immer bestrebt ist, und zwar mit den Methoden äußerster Gewaltanwendung auch denjenigen und diejenigen zu entwurzeln, die es noch nicht oder erst teilweise sind. Also die Folge von Entwurzelung, Trägheit, Müdigkeit oder äußerste Gewaltanwendung. Gegenüber Entwurzelung und Ungerechtigkeit ist im Projekt Befreite und freier Menschlichkeit Freiheit zentral. Entwurzelung steht für sie im Zusammenhang mit Rivalität, mit Rechtlosigkeit, mit Würdelosigkeit, mit Abstumpfung, mit Minderwertigkeitsgefühl, mit grenzenloser Erniedrigung, auch mit mörderischer Akkordarbeit und Mechanisierung. Ich funktioniere nur noch. Entwurzelte Menschen halten es nicht aus, dass andere eingewurzelt sind und Hoffnung leben. Entwurzelung. Und das ist ja durchaus etwas, was Menschen im Krieg, auf der Flucht, aber nicht nur sozusagen von einem Kontinent zum anderen, sondern auch hier in unserer Gesellschaft erleben. Da stellt sich die Frage, was hält uns zusammen? Man könnte auch fragen, was lässt uns integer sein? Ist diese Frage schon ein Symptom einer Krise? Wenn zum Beispiel eine Beziehung zerrüttet ist, eine Pfarrgemeinde sich fremd geworden ist oder auch eine Gruppe, ein Verein zerstritten ist, was ist es, was uns noch verbindet und reicht das für eine gemeinsame Zukunft? Die Zusammengehörigkeit auf allen Ebenen, und das betrifft durchaus auch die Familie, das betrifft jeden Verein, jede Pfarre, das ist doch ein vielfältiger Haufen. Manchmal. Zumindest ist die Zusammengehörigkeit und der Zusammenhalt nicht selbstverständlich, weil Tradition und auch Gesellschaft nicht mehr vorgeben, mit wem und auf welche Weise ich zusammengehöre, zusammenlebe oder zusammenarbeite. Bei den gegenwärtigen Herausforderungen, das sind auch Klimawandel, ist angesprochen worden, Pandemiebekämpfung oder auch Migration, ohne eine gemeinsame Anstrengung, ohne Kooperation, ohne ein Wir, kommen wir in Österreich nicht weiter. Lassen sich solche Herausforderungen nicht bewältigen? Wie steht es mit der Ressource Solidarität? Vom englischen Philosophen und Staatstheoretiker Thomas Hobbes stammt die Überlegung, dass sich die Menschen vom Naturzustand in einem Krieg aller gegen alle befinden. Und bekannt, die Formulierung, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ursprünglich stammt die Formulierung, Lupus est homo homini von Plauto. In seinen Eseleien habe ich nachgelesen. Aber was er meint damit, das Humane ist in seinem Naturzustand Gewalt oder auch Neid oder Missgunst. Phänomene wie Liebe, Solidarität, auch zum Beispiel gegenüber Flüchtlingen, würde man heute sagen, das sind vielleicht sekundäre kulturelle Zähmungseffekte. Durch Kultur wird die Macht der Natur durch soziale Institutionen gezähmt, aber nicht mehr. Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, das begreift er zwischen einzelnen Personen, aber auch zwischen den von Menschenhand geschaffenen Staaten. Letztlich geht es darum, durch den Staat die Gewalt zu monopolisieren und zu zähmen. Gilt das auch für Ideologien und für Religionen, dass sie letztlich durch Konkurrenz und Rivalität geprägt sind? Wenn man heute so von einer multireligiösen Landschaft spricht oder vom Markt, das ist ja auch eine Form von Rivalität und Konkurrenz. Wenn wir sagen, ja, die Leute suchen eben sich das Angebot aus, das ihnen passt, dann entsteht letztlich ein Konkurrenzkampf. Der kann beleben, aber wir dürfen ja nicht übersehen, dass das auch zwischen den Religionsgemeinschaften, auch zwischen den christlichen Konfessionen um Fragen von Macht und Ohnmacht, Mehrheit, Minderheit, Einfluss und daneben stehen geht. Wer setzt sich durch? Wer hat keinen Einfluss mehr? Homo homini lupus, das kann auch der Markt sein. Gegen diesem späteren Diktum lautet der erste Grundsatz, und der Herr Erzbischof verzeiht mir das, dass ich jetzt nicht Don Scotus aufgreife, sondern Thomas von Aquin, der meint nämlich, der Mensch ist dem Menschen von Natur aus ein Freund. Homo homini naturaliter amicus. Also das Verhältnis von Mensch und Mitmensch ist von Natur aus freundschaftlich. Ist der Mensch von Grund auf kooperativ? Sind Unfairness, Egoismus, pathologische Entfremdungen, gehören alles zum Beispiel jene, die Flüchtlingen jede Solidarität verweigern, eigentlich auf die Psychiatrie? Oder sind wir von Natur aus egoistisch und wird die Liebe, Solidarität auf die Couch gelegt? Auf die Couch der Therapeuten und Psychiater. Ich habe einmal gegoogelt, da habe ich gefunden, gesunder Egoismus, Millioneneinträge, gesunde Liebe, nicht viel. Also wie sollen wir uns selber verstehen? Als grundlegend kooperativ, solidarisch oder selbstbezüglich egoistisch? Relevant für das Verhalten sind durchaus die Faktoren Fairness und Vertrauen. Nämlich, ich agiere ja so, dass ich Vertrauen darauf, dass das mir und anderen zum Wohle wird. Vertrauen und Glaubwürdigkeit sind für Kooperation unabdingbar. Und wenn ich ganz auf Sicherheit setze, mich total absichere, auch in ein Ghetto, in einen Bunker der Sicherheit begebe, dann gibt es kein Vertrauen. Dann gibt es aber letztlich auch keine Beziehungen mehr. Und das wird auch nicht von vornherein gleich durch eine Kriegserklärung erzeugt. Wenn etwa in den Social Media Gerüchte und Attacken auf die Glaubwürdigkeit politischer Gegner gestreut werden, dann wird systematisch ein Wir gefühlt, wird die Solidarität, die über die eigene Partei hinausgeht, unterminiert. Dann geht es darum, einen wirklichen Diskurs zu verhindern, indem man die Öffentlichkeit mit Falschinformationen flutet und die Glaubwürdigkeit des politischen Gegners attackiert. Kriege sind immer Propagandakriege. Und wenn man nur schaut, was ist bei den Fluchtbewegungen alles an medialer Berichterstattung da gewesen? Oder welche Kriege und Krisen werden eigentlich medial vollkommen ausgeblendet. Wie oft haben wir in den letzten Monaten eigentlich vom Libanon gehört? Interessiert das irgendwen? In den Briefen des Paulus lässt sich erkennen, dass es nicht möglich ist, das persönlich individuelle Charisma gegen eine universale Wahrheit des Evangeliums und den konkreten Aufbau der Gemeinde bzw. der Gesellschaft zu stellen. Das heißt ja umgekehrt auch, dass zum Beispiel Singularität, individuelles Charisma Solidarität und Universalität immer neu zu vermitteln sind. Dass wir nicht von vornherein das Rezept für eine humane Universalität haben. Im Hinblick auf das persönliche Wirken, zum Beispiel in der Ökumene, im Einsatz für verfolgte Christen, in der Integrations- und Friedensarbeit oder auch im Einsatz für Asylwerber und Flüchtlinge, möchte ich aus den ignatianischen Exerzitien das Prinzip und Fundament aufgreifen. Gemeint ist das so: In allen Bereichen ist es lebensnotwendig, den Gang zu den Wurzeln zu wahren, nicht in der Oberflächlichkeit aufzugehen, auch nicht einfach in einer Betriebsamkeit. Ein personales Dasein und auch Verweilen vor Gott und damit auch eine persönliche Glaubenserfahrung würden zu kurz kommen. Und vom Fundament her gilt es auch, die Positivität des Lebens und die damit verbundene Dankbarkeit einzuüben. Wenn ich in mir selber nur Groll habe oder Aggression, kann ich nicht gastfreundlich sein. Gegenüber einem, wenn ich selber kaputt bin, kann ich dann einen Kranken heilen? Das heißt ja auch, zu schauen, habe ich genug bekommen? Kann ich mich selber annehmen? Kann ich aus der Gnade leben? Gott loben? Und im Prinzip und Fundament steckt auch die Spannung zwischen Eros, nämlich Freude, und Indifferenz. Das heißt, eine innere Freiheit. Frei sein zu können, nicht verfallen zu sein, auch nicht auf eine bestimmte Form von Nähe und Freundschaft fixiert zu sein. Das habe ich ja schon von manchen gehört, die sich ganz stark auf Flüchtlinge eingelassen haben. Haben sozusagen ihr Innerstes mit ihnen geteilt. Und das ist dann schiefgegangen. Dann wurden sie besetzt. Ich könnte die Frage auch so stellen, kann ein Blinder einen Blinden führen? Kann ein Traumatisierter einen Traumatisierten heilen? Jesus hat die Begebenheiten seiner Zeit, wie zum Beispiel den Zusammenbruch eines Sturmes oder eine politische Mordtat, als einen Anruf Gottes vernommen, der damit den Menschen zur Umkehr bewegen will. Und das gilt auch heute für Kriege, für Katastrophen, für Klimawandel oder für politische Vorgänge. Ich darf natürlich nicht sagen, das ist die Strafe Gottes. Aber ein Anruf zur Besinnung, zur Umkehr, ist es sicher. Was denn sonst? Und diese konkreten Erfahrungen sind ja Ereignisse, sind ja die Worte Jesu hineingesprochen. Ich war hungrig, durstig, fremd, nackt, krank im Gefängnis und ihr habt mir nicht zu essen, zu trinken gegeben, habt mich nicht aufgenommen, habt mir keine Kleidung gegeben, habt mich besucht, seid zu mir gekommen. Also der Bezug durchaus zum Evangelium. Dabei ist ein wichtiges Kriterium für die Unterscheidung der Geister, ob eine Berufung, ein Tun, ein Agieren aufbauend ist, das heißt im guten Sinn Menschen nützt. Ein biblischer Hinweis für dieses Kriterium ist Lukas 14, da heißt es, wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und rechnet, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen. Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen, der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen. Einen Turm bauen, die Mittel dazu haben. Es gibt ja durchaus die Destruktivität der Ideale. Wir müssen ja. Aber wenn es zum Beispiel die eigenen Kräfte überfordert, wenn es zu einer Destabilisierung führt, wenn ich vielleicht nicht alles tun kann, dann ist es vom Evangelium her nicht die Frage, sozusagen, wenn du nicht alles tun kannst, dann tu gar nichts, sondern tu das, was du kannst. Und wer ein Leben gerettet hat, hat das wird so betrachtet, als hätte er das ganze Universum gerettet. Die Logik des Evangeliums ist hier sozusagen ein Symbolhandeln im guten Sinn, nicht nur Symbol. Symbole bündelt ja etwas. Also gegen diese Alles-oder-Nichts-Mentalität, auch gegen die Schwarz-Weiß-Malerei. Wir machen das mit begrenzten Mitteln. Wir agieren zerbrechlich. Und es geht einiges daneben. Und wir machen Fehler. Entscheidend ist, glaube ich, auch in diesem Zusammenhang, zum Beispiel gerade auch, du hast im ökumenischen Gespräch, aber auch in der Aufnahme von Flüchtenden, dass die Grenze der anderen nicht einfach vereinnahmt wird. Dass im guten Sinn eine Fremdheit, auch eine Differenz bleibt. Diese gute Fremdheit des anderen, der anderen zu respektieren, das Aushalten der Differenz als positiver Raum der Begegnung, das wird zu einer Weise, in der Menschen gegenseitig ihre Würde wahren und das Geheimnis des nicht begreiflichen Gottes verehren. Die italienische Philosophin Luisa Moraro hat gegenüber durchaus Levinas, den ich auch eingearbeitet hatte, gemeint, man muss auch über die eigene Andersheit nachdenken, über die eigene nicht einholbare Differenz zu anderen nachdenken. Und sie spricht in diesem Zusammenhang von einer Notwendigkeit des von sich selbst Ausgehens. Also ich soll mich nicht einfach besetzen lassen, nicht besitzen lassen. Wie es zum Beispiel im 19. Jahrhundert so die Kolonisierungen von ganzen Nationen gab, so gibt es ja auch die Kolonisierungen der Seelen. Dazu schauen, wo lasse ich mich kolonisieren. In diesen Tagen wird Angela Merkel als Bundeskanzlerin abtreten. Sie ist ja mit der Raute bekannt. Das ist ja die Haltung durchaus der Madonna auf mittelalterlichen Bildern. Und in einem Interview habe ich bei ihr gefunden, Frau Bundeskanzler, Sie haben die Verantwortung mit den Flüchtlingen angesprochen. Eine Verantwortung ist es ja auch, uns hier in Europa zu schützen. Eine große Angst hier in Europa ist diese Islamisierung, die immer mehr stattfindet. So wurde sie gefragt. Ihre Antwort habe ich bemerkenswert gefunden. Sie wies zuerst darauf hin, dass viele der Kämpfer des islamistischen Terrors aus unseren Ländern stammen. Junge Menschen, die bei uns aufgewachsen sind. Und dann fuhr sie fort. Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Nicht im persönlichen Leben, aber auch nicht im gesellschaftlichen Leben. Kulturen und Gesellschaften, die von Angst geprägt sind, werden mit Sicherheit die Zukunft nicht meistern. In diesen Tagen hat sie auch einmal gemeint, ich werde mich nicht entschuldigen für etwas, wo wir in einem Ausnahmezustand menschlich gewesen sind. Und dann sagt sie auch noch ein deutliches Wort an die Adresse derer, die den Islam total ablehnen. Wir haben alle Freiheit, uns zu unserer Religion zu bekennen. Viele Muslime bekennen sich zu ihrem Glauben. Wenn ich etwas vermisse, so Merkel, dann ist es, dass auch wir den Mut haben zu bekennen, dass wir Christen sind. Haben wir doch den Mut, in den Dialog einzutreten, aber auch mal wieder in den Gottesdienst zu gehen und ein bisschen bibelfest zu sein. Kurz, dass wir uns mit unseren eigenen Wurzeln befassen und mehr Kenntnis darüber haben. Das sage ich jetzt als deutsche Bundeskanzlerin. Ich habe in Delfs, da hat es ja immer auch die Diskussion schon vor 15 Jahren um das Minarett gegeben, auch Schulen besucht, zum Beispiel eine Handelsakademie, und da waren also katholische Jugendliche und muslimische Jugendliche, und bei allen Gesprächen hat sich herausgestellt, dass die muslimischen Jugendlichen teilweise mehr über den christlichen Glauben wussten als die nicht mehr ganz so katholischen Tiroler. Manche Diskussionen zeigen eine Angst vor der Islamisierung, sodass man plötzlich die eigene Identität sichern will, die man aber gar nicht mehr so sehr lebt und zum Tragen bringt. Deswegen muss auch klar gesagt werden, dass wir zu unserer christlichen Identität zurückzufinden haben. Aber zu dieser Identität gehört die Nächstenliebe, gehört die Gastfreundschaft, gehört Matthäus 25, 31 bis 46. Und das heißt ja letztlich auch, wir können nicht unsere Identität sichern, wenn wir das negieren, was zu unserer Identität gehört. Wir schaffen das. Das war auch ein Wort von Angela Merkel, wieder nicht ganz verziehen. Barack Obama hat das so gemeint, yes, we can. Man hat also Krisen, persönliche Krisen, aber auch gesellschaftliche Probleme als Herausforderungen verstanden, denen man mit einem entschiedenen Ja, das packen wir, und nicht hinter einem verzagten Nein versteckt hat. Das ist natürlich ein selbstbewusstes Ja. Also ich habe dieses Selbstbewusstsein in vielen Bereichen auch nicht. Aber es war auch nicht einfach eine Ohnmachtsromantik und auch nicht ein Vittimismo. Die Italiener sagen das zu einer Haltung, man sieht sich selber immer gleich als Opfer, um ja nicht zum Beispiel aktiv werden zu müssen. Oder man stellt sich auf die Seite der Opfer, um andere anklagen zu können. Es geht letztlich um ein starkes Wir. Wir schaffen das, yes, we can. Nämlich im Sinn eines durchaus mühevollen Prozesses, um ein Beziehungsnetz zwischen Einzelpersonen, Initiativgruppen, vielen weiteren Akteuren, sei es in der Politik, in der Zivilgesellschaft, auch in der Wirtschaft, wo es zu einem gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Engagement für die Verbesserung der unmittelbar spürbaren Lebensbedingungen geht. Und das geht eigentlich letztlich nur, wenn ich die Menschen so einbinde, dass sie selber aktiv mittun. Natürlich gibt es eine unmittelbare Nothilfe, wo ich zum Beispiel zu essen gebe und nicht sage, du schau mal selber darum. Aber auf mittlere Frist ist zu schauen, wie kann der selber so arbeiten, dass er sich ernährt oder selber so bilden, dass er arbeiten kann und so weiter. Sozusagen ein Wir, das mitnimmt und letztlich jedem Einzelnen auch die Freude daran gibt, das habe ich selbstständig gemacht, aber gemeinsam mit anderen. Ich habe jetzt doch, glaube ich, schon 55 Minuten gesprochen, das ist zu lange. Ich danke für die Geduld.